Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilawa.
Heute spreche ich mit Frank Piller, Professor für Management und einer der Leiter des Instituts für Technologie- und Innovationsmanagement an der RWTH Aachen. Er hat schon viel zu offener Innovation geforscht und kennt die Chancen, Methoden und Hürden. Und ich habe im Gespräch mit ihm vor allen Dingen gelernt, dass offene Innovation immer sogenannte nicht offensichtliche andere braucht. Also Menschen, die man bisher nicht auf dem Schirm hatte, die aber die besten Ideen für ein bestimmtes Problem haben. Außerdem haben wir gesprochen über lokale offene Innovation und internationale Vorzeigebeispiele. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen im Vordenker-Podcast der Open Innovation City Bielefeld, Frank Piller.
Ja, guten Tag, freue mich dabei zu sein.
Wir starten hier traditionsgemäß immer mit einer Frage vom letzten Podcast-Gast. Das war Sophia von Bonin. Sie leitet bei Project Together die Initiative Circular Futures und wir haben gesprochen über Kreislaufwirtschaft und eine zirkuläre Zukunftsvision für die ganze Gesellschaft. Und sie wollte gerne vom nächsten Gast wissen:
Wann hat dein nächster Podcast-Teilnehmer denn das letzte Mal selber was repariert?
Oh, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, das bezieht sich jetzt nicht auf irgendwelche Treiber an meinem Computer, sondern was richtig Physisches. Ich habe so richtig repariert, ja, bei uns am Ferienhaus, aber nur eher so geupgradet, nicht wirklich repariert.
Na gut, aber was haben Sie da repariert?
Einen alten Rasenmäher.
Ah ja, das ist doch sehr schön. Und würden Sie sagen, das ist auch eine Form von Innovation, wenn man selber was repariert, anstatt neu zu kaufen? Oder?
Also es kann natürlich, also ich würde sagen, wenn man selbst was repariert, kann das zu Innovation führen, aber grundsätzlich ist erstmal keine Innovation, weil man ja nur was Bestehendes wiederherstellt. Aber das kann natürlich der Impuls sein, dass man das dann wirklich weiterentwickelt. Ja, dann haben wir Innovation.
Aber Ihr Rasenmäher fährt jetzt noch nicht autonom?
Nee, der macht genau dasselbe wie vorher.
Okay, na gut. Dann warten wir noch auf die Rasenmäher-Innovation. Genau, damit sind wir schon grob beim Thema, nämlich vor allen Dingen offene Innovation. Aber erstmal allgemein die Frage, was sind Ihre Themen, zu denen Sie schwerpunktmäßig forschen und warum?
Ja, ich bin ja Professor eben an der RWTH Aachen für Technologie und Innovationsmanagement an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Das beschreibt auch schon so ein bisschen, was ich tue. Beschäftige mich mit Technologie und Innovation. So grob kann man damit sagen, wie das Neue in die Welt kommt. Und was uns dabei interessiert, sind so zwei Sachen. Das eine sind die Methoden, wie man wirklich die Methoden des Erfindens, die Methoden für Kreativität, Methoden zur Strukturierung von Innovationsprozessen. Und das Zweite, und das ist vielleicht die noch größere Frage, warum sich denn alle oder viele gerade etablierte Unternehmen mit Innovation so schwer tun. Selbst wenn alle sagen, sie innovieren gerne und Innovation ist das Tollste, merken wir, dass es doch in der Realisierung und Implementierung sehr schwierig ist. Und das ist so die zweite große Frage, also der Wandel in etablierten Organisationen, mit der wir uns hier beschäftigen.
Das sind ja super spannende Themen. Und wie sind Sie dazu gekommen? Also woher kam dieser Schwerpunkt?
Ja, also eigentlich über das Operative. Also meine Doktorarbeit war noch im Produktionsmanagement. Allerdings habe ich 95, bin schon ein bisschen älter, promoviert. Und da kam dieses Internet nach Deutschland. Und dann war so meine Frage, ja, was verändert denn wohl dieses Internet mit der industriellen Produktion? Also heute nennen wir das Industrie 4.0. Und ein Treiber davon war dann, dass man zum Beispiel Produkte individuell für Konsumenten sehr kostengünstig herstellen kann. Weil eben nicht nur die flexible Fertigung, die gab es auch vor 95 schon, existierte, sondern jetzt endlich die effiziente Schnittstelle zur Kundin oder zum Kunden. Und da habe ich dann viel weitergeforscht und dann irgendwann mal mit Adidas auch eine Business Unit aufgebaut, wo es darum ging, eben individuelle Turnschuhe zu verkaufen. Und dabei hat man dann gemerkt, dass zum ersten Mal Konsumentinnen einen Zugang zu Adidas hatten. Und die haben eben nicht nur ihre Turnschuhe konfiguriert, sondern hatten plötzlich Ideen, wie man die Turnschuhe denn weiterentwickeln können. Ich erinnere mich immer noch an diese Anruf von einem Manager von Adidas, Frank, wir müssen das stoppen, da kommen Kundinnen mit ihren Ideen. wissen wir nicht, wie wir damit umgehen können. Und so kam ich dann eigentlich auf das Thema Innovation und zum Zweiten dann auch, weil eben der Aufbau von so einem individuellen Produktions- und Verkaufssystem eigentlich technisch relativ einfach war, auch schon Ende der 90er Jahren. Aber weil sich Adidas bis heute schwer getan hat, und das ist das Unternehmen überhaupt nicht allein, das gilt eigentlich für jeden großen etablierten Massenhersteller, so ein neues Geschäftsmodell umzusetzen. Konsequent wurde das nach 20 Jahren Experimentieren auch vor kurzem wieder eingestellt und sie sind wieder an dem Geschäftsmodell von ganz früher. Und so kam dann immer mehr die Beschäftigung eben mit dem Thema Innovation, bin dann nach der Promotion nach München in die TU gewechselt und da habe ich mich dann halt sehr stark damit beschäftigt. Zuerst mit dem Thema, wo es auch bei Ihnen so ein bisschen geht, mit der Rolle von Kundinnen und Bürgerinnen und Innovation und später, als ich dann mit dem Umweg über die USA in Aachen gelandet bin, sehr viel auch mit dem Einbezug von externen Expertinnen in eben den technischen Innovationsprozess.
Wissen Sie noch, was Sie geantwortet haben auf diese Frage? Hilfe, es melden sich auf einmal Kunden, weil es wäre ja so, durch unsere ja jetzige Brille wäre das ja genau der Traum von jeder Person, die irgendwie so ein Konzept auf den Weg bringt.
Genau, ja, ich habe gesagt, ja, ich konnte das überhaupt nicht verstehen, warum Sie sagen, Hilfe, ich dachte, das ist ja eine super Chance für Feedback, für die Verbesserung, aber das war wirklich in den Prozess nicht vorgesehen. Viele Firmen haben große Angst, wenn Kunden mit Ideen kommen, einfach darum nachher verklagt zu werden. Also ganz dumme Angst, dass eben irgendwelche Kunden eine sehr offensichtliche Idee ein Unternehmen mitteilen, das arbeitet schon lange daran, bringt das in den Markt und nachher kriegt das Unternehmen eine Klage, weil sie den Konsumenten und Konsumentinnen die Idee geklaut haben. Und deshalb lehnen erstmal viele Firmen externe Ideen konsequent ab, sei denn sie kommen über ein kompliziertes Internetportal, wo man ganz viele AGBs akzeptieren muss und alle Rechte an der Idee abtritt.
Und lässt sich diese, also ist diese Angst heute immer noch so groß? Ist das immer noch der ausschlaggebende, ja, die große Bremse oder ist es heute anders?
Also ich glaube, Unternehmen sind ein bisschen offener geworden, aber im Vergleich eben zu Beginn der 2000er gibt es heute einfach viel mehr Open Innovation Portale, Open Innovation Initiativen, so dass sich Firmen eben genau diese Kanäle geschaffen haben, die es nachher noch nicht gab. Aber Adidas hat das Ganze übrigens eine sehr gute Ende gehabt. Wir haben dann aus diesem ersten Impuls gesagt, okay, so geht das nicht und hatten dann so 2002 vielleicht einen der ersten internetgestützten Innovationswettbewerbe mit Kundinnen in Deutschland in ein Folgeprojekt.
Und lässt sich das dann einfach auflösen, indem man ja in den AGBs, wie Sie gerade gesagt haben, das sozusagen ausschließt, dass da irgendjemand hinterher sein Recht daran einklagt? Oder ist das vielleicht...
Genau, wenn man es zu rigoros ausschließt, dann kann man auch wieder verklagt werden, weil das auch jetzt wieder unsauberer Wettbewerb ist. Aber das gilt, glaube ich, grundsätzlich so. Und da haben wir danach auch sehr viel drüber geforscht, wie muss man denn so Open Innovation Plattformen gestalten, dass eben einmal die aus rechtlicher Sicht okay sind, dass aber auch die Kundinnen weiterhin incentiviert sind, da was einzustellen. Wie man Feedback gibt, wie man eben solche AGBs gestaltet, das ist alles nicht mal so schnell gemacht, sondern wirklich eine echte Funktion und Aufgabe in Unternehmen.
Ist das denn überhaupt wichtig, dass man das so regelt oder ist es nicht auch denkbar oder ein mögliches Outcome von Open Innovation Prozessen, dass im Nachhinein alle, die co-kreativ an dem Prozess beteiligt waren, gemeinsam ja dieses Produkt auch gehört und Rechte daran haben?
Das kann funktionieren, aber glaube ich, hört spätestens dann auf, wenn es um Konsumgut geht, das in den Markt gebracht wird und wo keiner gemeinsam sich das Produzentenhaftungsrisiko hat, wenn mal was schief geht. Das könnte man auch keinen Kunden seriös das Produkt verkaufen, weil ja keiner verantwortlich wäre.
Jetzt haben wir schon direkt, sind wir schon mit den Herausforderungen und Ängsten eingestiegen. Aber ich wollte eigentlich erstmal fragen nach dem Positiven, also nach der Motivation dahinter, weil wir haben hier in dem Podcast ja immer die unterschiedlichsten Gäste mit verschiedenen Perspektiven auf das Thema. Schon Kultur, Mobilität, Klimawandel, Game Design und Open Innovation hatten wir auch schon mal. Was genau ist Ihre Perspektive? Was fasziniert Sie daran?
Ja, also grundsätzlich, es gibt auch viele Definitionen von Open Innovation. Unsere ist so der Einbeziehung von nicht offensichtlichen anderen in den Innovationsprozess. Also nicht die üblichen Verdächtigen, die repräsentativen besten Kunden, sondern die störenden Kunden, die vor allen Dingen die Nutzer, die noch keine Kundinnen sind, weil das Unternehmen das noch nicht anbietet. Bei der technischen Innovation eben nicht die großen Experten der Universitäten, die auf einem bestimmten technischen Thema renommiert sind, weil all das machen Unternehmen eh schon. Und das heißt entweder Marktforschung oder Auftragsforschung oder F&E-Allianzen. Da braucht man keinen neuen Begriff wie Open Innovation für. Und was mich daran fasziniert ist, dass man, wenn man eben die richtigen Methoden und Suchmechanismen hat, eben wirklich nicht offensichtlich Menschen findet, die tolle Ideen haben, aber auf die man überhaupt nicht kommt. Und das Spannende ist natürlich, wenn das nicht offensichtliche Beitragende sind, wie finde ich die denn? Weil die Krux ist ja, ich muss ja genau die Leute finden, von denen ich nicht weiß, dass sie mir helfen können.
Ja, genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen.
Und dann kommt man sehr schnell zum Crowdsourcing als Prinzip. Also, dass ich eben nicht nach externem Wissen suche, sondern mit der Welt eigentlich mein Problem teile, meine Herausforderung und dann entsprechende Anreize setzen, dass die, die irgendwie eine Lösung dafür haben oder eine Idee, zumindest sich bei mir melden. Also nicht, dass ich suche, sondern dass ich gefunden werde. Und das ist wirklich ein neuer Mechanismus und da forschen wir jetzt schon 20 Jahre dran.
Und dieses Crowdsourcing kennt man ja vor allen Dingen jetzt von vielleicht irgendwelchen Online-Portalen und eben aus den Möglichkeiten des Internets. Ist das dann so das primäre Format oder was für Formate und Methoden nutzen oder empfehlen Sie da?
Ja, also grundsätzlich hat das Internet dieses Crowdsourcing skalierbar und effizient durchführbar gemacht. Aber natürlich gibt es das schon viel, viel länger. Es gibt im BGB von 1800 irgendwas einen Paragraphen, der eigentlich Crowdsourcing regelt. Das war nämlich die klassische Ausschreibung, dass man in künstlerischen Wettbewerben ausgelost hat und gesagt, wir wollen hier irgendwie einen Brunnen, wir wissen aber nicht, wie der aussieht. Jeder Künstler kann sich bewerben. Im 16., 17. Jahrhundert sind sehr große naturwissenschaftliche Probleme oder Fragestellungen auch genau nach diesem Prinzip entwickelt worden. Und das waren eben alles Beispiele, die genau das genutzt hat, dass jemand irgendwie eine Fragestellung gepostet, würde ich heute sagen, geguckt haben, dass die möglichst breit in die Welt hinauskam und dann, dass alle Menschen, die eben eine Lösung haben, die einreichen. Entweder die ganze Lösung oder eine Lösungsidee. Also das Prinzip gibt es unheimlich lange schon, aber eben, dass ich das skalierbar, günstig quasi als Teil eines Geschäftsmodells machen kann, das geht aus Transaktionskostensicht erst mit dem Internet.
Und diese nicht offensichtlichen anderen, wie finde ich die übers Internet? Das ist ja erstmal eine ja wahrscheinlich sehr breite Plattform und die nicht offensichtlichen anderen kennt man ja vorher gar nicht.
Genau, also das glaube ich genauso auch, wie ich es mir vorstelle, bei der Open Innovation City in Bielefeld, dass sie sagen, auch die Menschen, die Bürgerinnen, die da eh immer was zu sagen haben, weil sie politisch agiert sind, die kennen wir. Aber wie finden wir denn jetzt, wenn wir in einen, sagen wir mal, einen Spielplatz neu gestalten wollen, in den Stadtbezirk, da wohnt da vielleicht irgendjemand, der total viel von Spielplatzdesign weiß, aber sich eigentlich nicht dafür interessiert oder andere Ideen hat. Und so müssen wir die Person eben anregen, da mitzumachen. Und das Wichtigste ist erstmal, dass wir die Idee möglichst weit herausfinden. Also wir haben mal, nehmen wir ein reales Beispiel von einem Projekt, was wir mit einem sehr großen Autohersteller gemacht haben. Dieser Autohersteller hat in Köln 30 Personen sitzen, die Vollzeit dafür bezahlt werden, dass sie seniorengerechte Innenräume designen. Ein großes Thema, weil immer mehr ältere Menschen Auto fahren und viele ergonomische Ansprechen. Also sie hat 30 Expertinnen und Expertinnen in Köln sitzen, die dafür bezahlt werden. Und wir haben dann trotzdem so einen Internetwettbewerb gemacht und haben das dann nicht das seniorengerechte Auto genannt, sondern genannt, was sind eure Ideen für den Innenraum, um in mein Auto im Sinne von Universal Design handhabbarer zu machen für jede Art von Menschen. Und wenn ich diese Werbung dann auf der Homepage oder auf den Facebook dieses Herstellers poste, kriege ich nur die üblichen Ideen. Weil wer guckt schon auf die Facebook-Seite eines Autoherstellers? Nur die, die eh Fans davon sind, mit dem Produkt zufrieden sind oder total unzufrieden sind und noch meckern wollen. Das Gleiche wäre, hätte ich das Geld und würde vor der Tagesschau eine Werbung dafür schalten, hätte ich komplette Streuverluste. Weil wir wissen, dass bei so einer Fragestellung, also was ist jetzt wirklich eine innovative Idee, eine Innovation, um einen Fahrzeuginnenbau zu verbessern, dass ältere Menschen oder Menschen mit irgendwelchen Beeinträchtigungen besser Auto fahren können, dass da sehr wenige Menschen eine gute Idee haben. Und ich will genau die aktivieren, die schon was haben. Am besten müsste ich die aktivieren, die vielleicht sich sogar schon mal was gebaut haben. In der Innovationsforschung nennen wir die Lead-User. Lead-User sind keine Pilotkunden, sondern sind wirklich die Nutzer, die eben so frustriert meistens sind mit irgendwas Bestehenden, dass sie angefangen haben, selbst etwas zu entwickeln. Und die versuche ich häufig, das sind die eigentlich in der Crowdsourcing-Situation, wenn es um Ideen und Nutzerinnen geht, die besten. Und dann in unserem Beispiel mit den Autoherstellern, wie finden wir diese Lead-User? Naja, das eine war, es gibt Foren im Internet, Blogs, wo sich eben zum Beispiel so eine Tuning-Szene austauscht. Da gibt's aber auch eine Szene, Leben mit, was weiß ich, mit, also wie helfe ich Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung, die Auto fahren? Auch da gibt es Foren. Und natürlich ist es sehr viel naheliegender, dass da vielleicht Leute sind, weil sie viel involvierter sind, die schon mal eine Idee haben. Und da kann man dann zum Beispiel Werbung schalten oder einfach einen Post schalten und sagen, guck mal, wir haben den Ideenwert, macht mit. Was auch super funktioniert, ist auf Google AdWords zu kaufen. Und zwar genau die Google AdWords, wenn jetzt jemand postet, Problem mit Fahrzeug, Innenraum, Einsteigen, gehbehindert. Ja, weil das sind Menschen, die sind aktiviert für dieses Problem. Und die sehen dann die Anzeige und kommen auf diese Website mit den Ideenwettbewerb, wo dann nochmal genauer beschrieben ist, um was es geht. Also dieses Suchen schon nach Leuten, die vielleicht da eher involviert sind, oder das Schalten eben von AdWords ist eine Strategie, wie man die eben findet. Und darum sind solche Ideenwettbewerbe, so Open Innovation Wettbewerbe, wenn man die gut macht, auch sehr viel Arbeit. Also das ist nicht mal irgendwie eine Website zu schalten und hoffen, dass alle kommen, sondern man muss am Anfang diese Recruitment-Strategie machen, die eben genau darauf ausgerichtet sind, eben nicht die Durchschnittsmenschen zu finden, ja, nicht den Durchschnitt, den ich sonst in der Marktforschung versuche zu adressieren, sondern diese Außenseite, diese extremen Leute, die wohnen. Ein anderer Ansatz wäre, man könnte schon von vornherein in Communities gehen, von denen man ausgeht, dass die eben ihre Fahrzeuge umgebaut haben. Und so war das dann auch in diesem realen Beispiel. Also obwohl, wie gesagt, dieser Hersteller 30 Leute Vollzeit beschäftigt, haben wir dann ungefähr nach dieser Methode 600 Ideen bekommen. Und da waren so 10, 15 dabei. Da war viel dabei, was die anderen sagten, das kennen wir alles schon. Oder ach, ist ja super. Und das ist aber nur so eher inkrementell. Aber da waren 10, 15 Sachen dabei, wo die noch nie dran gedacht haben. Weil wirklich aus einer ganz anderen Sichtweise dort Ideen kamen. Und man muss nicht, wenn man das weiter überlegt, müssen diese Ideen ja nicht nur unbedingt aus dem Markt Auto kommen, sondern können auch auf das, was wir analoge Märkte nennen. Vielleicht hat jemand Möbel ausgebaut zu Hause, vielleicht hat jemand Küchen ausgebaut und da auch Handlingsmechanismen gefunden, die ich aber eigentlich auch in den Fahrzeuginnenraum übertragen kann. Und normalerweise würde ich als Autohersteller nie gucken, was in Innovatives im Möbelbereich passiert. Ja? Und genau das versucht man eben mit Open Innovation zusammenzubringen.
Und was wäre denn der nächste Schritt? Also wenn man dann ja da Arbeit reingesteckt hat, diese anderen zu finden, diese Menschen, die Lead-User auszumachen, vielleicht auch irgendwie zu kontaktieren, sammelt man dann deren Idee ein, geht wieder in seine Unit im Unternehmen zurück und arbeitet damit? Oder wie bezieht man diese Gruppe dann in den Innovationsprozess ein?
Ja, das sind ganz verschiedene. Also erstmal sind ja die meisten dieser Plattformen sind ja Wettbewerbe. Dass man erstmal die Leute sagt, hier geht drauf, submittet eure Idee und der Gewinner, die Gewinnerin kriegt irgendeinen Preis. Teilweise kann man auch sagen, ja, ihr könnt euch auch zusammentun, ihr könnt als Gruppe dann erstmal nochmal die Idee weiterentwickeln auf der Plattform, die vielleicht iterieren, das kommentieren, und das ist bei so Ideenwettbewerben, wo auch patentrechtlich IP nicht so wichtig ist, weil es ja eh erstmal nur um Ideen geht, eigentlich eine sehr gute Strategie. Also erstmal lässt man die Nutzer auf der Plattform ihre Ideen schon kommentieren, weiterentwickeln, iterieren. Auch dazu braucht man dann ein vernünftiges Community-Management. Und dann hat man eben diese bisschen elaborierteren Ideen. Dann kürt man meistens einen Gewinner aus oder mehrere Gewinner. Und dann, haben Sie ganz richtig gesagt, passiert hoffentlich im Unternehmen, dass sich alle darauf freuen, dass jetzt diese Ideen sind und dass ich jetzt ein Budget habe und Kapazität, die umzusetzen. Ist ja eigentlich offensichtlich, weil ich habe vorher schon Geld ausgegeben, um diese Plattform aufzubauen, einen Wettbewerb durchzuführen und so weiter. Nur das ist, was wir dann auch leidvoll erfahren mussten, leider in vielen Unternehmen überhaupt nicht der Fall. Die machen erstmal so einen Wettbewerb und haben dann keine Ahnung, was sie denn mit den Ideen danach machen müssen. Oder im Gegensatz, dann schlägt sowas wie Not Invented hier zu und sie lehnen die Ideen sogar ab. Und das ist aus dreifacher Sicht total fatal. Denn A, habe ich jetzt meine vielleicht sogar Kundinnen aktiviert, mit mir als Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und dann passiert da nichts raus. Dann frustriere ich die ja noch. Zweitens kann ich sicher sein, wenn ich als Hersteller unter meiner Marke so einen Ideenwettbewerb schalte, sind ungefähr 10-20% der Teilnehmerinnen nicht echte Nutzerinnen, sondern Mitarbeiter der Konkurrenz, die einfach sich da umhören. Und die, wenn ich jetzt nicht in die Pötte komme, die Idee umsetze, naja, vielleicht auch für ihr eigenes Business eine Anregung habe. Und drittens eben, wie gesagt, habe ich ja eigentlich nur sehr viel Geld ausgegeben, um das zu hosten. Ja, eben schon kurz über diese rechtlichen Herausforderungen gehabt und nutze es nicht. Also deshalb auf keinen Fall ist so ein Rat von mir, nie einen Ideenwettbewerb machen, um das einfach mal auszuprobieren, sondern nur, wenn man ein konkretes Entwicklungsvorhaben hat, wo man eben diesen externen Input haben will und dann eben auch die Prozesse verwirklicht hat, um das umzusetzen. Das
sind auf jeden Fall schon mal wertvolle Tipps. Wir haben ja hier auch eine Community-Plattform von der Open Innovation City und kriegen da aber auch immer, ehrlich gesagt, gespaltenes Feedback, auch weil es erstmal eine neue Plattform ist, eine neue Seite, ein neues Profil, was man sich irgendwie anlegen muss. Müssen solche Plattformen immer eigene Plattformen sein oder gibt es da auch ja weit verbreitete Tools, die Sie empfehlen können, oder kann man sowas vielleicht doch über die üblichen Social-Media-Kanäle machen?
Ja, also das hängt jetzt ein bisschen von ab, was meine Zielgruppe ist und was es für ein Wettbewerb ist und um welche Fragestellungen es geht. Im Bereich der Ideenwettbewerbe machen die meisten Firmen eigene Plattformen, weil sie eben offen mit ihrer Marke auftreten. Große Firmen haben eigene Plattformen, wo sie immer wieder die Kundinnen einladen, da mitzumachen. Es gibt allerdings auch von den großen Agenturen in dem Bereich, also was weiß ich, Hive zum Beispiel in München, in Osabi, auch aus München, die haben eigene Plattformen, die dann viele Firmen nutzen und haben sich dort eine Community aufgebaut von so Power-Ideengeber. Da halte ich allerdings nur so mittel was davon. Weil man ist meistens einmal in seinem Leben für eine Innovation ein Lead-User. Ja? Weil man einmal im Leben irgendwie diese Idee hat, man ist frustriert und entwickelt wirklich was. Und dass ich jetzt Lead-User in der Community organisieren kann, die ich für an verschiedene Firmen weitergebe, glaube ich eher nicht. Das ist, oder es geht, aber dann ist es eher inkrementell oder es eben einfach so eine externe Meinung mal einholen. Deshalb, wenn ich das als Stadt Bielefeld wirklich machen will, komme ich nicht darum, lange in so eine Plattform zu investieren und, was ich auch sage, genügend Incentive-Anreize zu bieten, dass die Nutzerinnen nicht sagen, oh mein Gott, da muss ich schon wieder ein Profil einrichten, sondern, oh super, ich darf ein neues Profil einrichten, weil ich ja echt viel davon habe, wenn ich jetzt hier mitmache.
Was genau haben die denn dann davon? Also was wäre der Incentive?
Ja, weil hoffentlich sie sehen, dass ihre Ideen umgesetzt wird, dass sie irgendwie, und das ist jetzt ein großer Unterschied, ob es um eine Firma geht vielleicht oder eine Stadtentwicklung, dass sie aber den Eindruck haben, sie haben bei der Entwicklung ihrer Stadt eine Teilhabe. Und deshalb ist genauso wichtig eben wie das Hosten dieser Wettbewerbe und das Generieren der Ideen, das Geben von Feedback, weil man natürlich nicht alle Ideen umsetzen kann. Und gerade wenn man das eben unter seinen eigenen Namen machen, wie sie jetzt in Bielefeld oder wie das Unternehmen eben, das Autohersteller und auch Adidas damals, haben wir immer sehr darauf gedrängt, dass die mindestens genauso viel Kapazität, wie sie einstellen zum Generieren von Ideen haben, zum individuellen Geben von Feedback. Weil häufig ist es, ich habe mir jetzt Mühe gegeben, habe eine Idee hochgeladen und klar, es kann nicht jede Idee gewinnen. Aber wenn ich dann nur sage, ja, danke für Ihre Idee, sorry, Sie haben nicht gewonnen, dann werde ich sehr schnell frustriert. Wenn ich aber dann Feedback kriege, ah ja, das war die und das waren diese Gründe, dann lerne ich was und habe dann wieder vielleicht dieses Gefühl einer Teilhabe und weiß, wie ich mich vielleicht beim nächsten Mal auch besser einbringen kann.
Wie kann man sowas denn meistern, wenn man jetzt eher ein kleineres, mittelständisches Unternehmen ist? Also so als Stadt oder großer Konzern hat man da vielleicht Kapazitäten für oder als Stadt ja sogar auch irgendwie einen demokratischen Auftrag, das zu machen. Aber ja, wie kommt sowas bei kleineren Unternehmen an?
Ja, ist eine große Herausforderung. Also wie gesagt, kleinere Unternehmen gibt es eben, für die ist es vielleicht dann doch effizienter, so eine Plattform zu nehmen und das outzusourcen über einen Dienstleister, als das selbst aufzubauen. Wir kommen vielleicht nachher noch da drauf, aber ich persönlich weiß nicht, ob eine Stadt wie Bielefeld ist so das Kleinste, würde ich sagen, was funktioniert. Österreich hat eine Open Innovation Plattform fürs Land gebaut, für die Bürgerinnen, die dann zentral aufgebaut wird, weil es geht um dieses Community Management, das ist vielleicht eher lokal, aber natürlich zum Beispiel die AGBs, mit denen unser Gespräch begonnen hat und sowas, das muss ja nicht jeder selbst erfinden. Das kann ich ja einmal ausarbeiten. Es gab in Südtirol mal für vielen Jahren eine sehr schöne Plattform für das Handwerk von Südtirol, wo viele Handwerker waren und genau die, was sie sagten, ja, so ein kleiner Handwerker in Südtirol, wie soll der so einen Ideenwettbewerb machen? Aber vielleicht hat ein Handwerker genau auch Fragen, weil er sagt, ich habe jetzt diese Fähigkeiten und was kann ich Ihnen da noch für Produkte anbieten? Oder gib mir mal Ideen für neue Produktdesigns oder Ähnliches. Und die haben dann für das Handwerk in Südtirol eine zentrale Plattform aufgebaut, so für eine Handwerkskammer, die dann in Kampagnen 10, 12 verschiedene Handwerker genutzt haben. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also müssten sich viele kleinere Unternehmen zusammentun und das eben gemeinsam so eine Plattform betreiben. Das wäre eine Möglichkeit. In den zweiten Bereich von Open Innovation, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, wir haben es jetzt nur über die Ideengenerierung, aber das Finden von konkreten technologischen Lösungen, ja, für eine gegebene technische Fragestellung. Also zum Beispiel, ich möchte mit künstlicher Intelligenz die Ampelschaltungen besser verbessern, ja. Wer hat den besten Algorithmus, um unsere Ampel besser zu programmieren, so dass wir weniger Stau in der Stadt haben. Da für solche spezifischen Fragestellungen würde keiner eine eigene Plattform aufbauen, weil auch sehr unwahrscheinlich ist, dass die besten Algorithmenentwickler jetzt genau auf die algorithmischen Ampelplattformen der Stadt Bielefeld kommen, sondern für diese technischen Fragestellungen gibt es 100 etablierte, sorry, und davon so 5 bis 10 große Plattformen, auf die man einfach zugreift. Also für technische Fragestellungen mein Tipp, nie was Eigenes aufbauen, sondern immer eine der bestehenden Plattformen nutzen, die genau sehr viel investieren, eben diese technischen Communities aufzubauen. Gibt es 2, 3 für Algorithmenentwicklung, ein paar für die chemische Fragestellungen, ein paar allgemeine wie Innocentive oder Nine Sigma und auf jeden Fall die nutzen, weil das viel, viel zu teuer ist, auch für ein Großunternehmen, sich so eine Plattform aufzubauen.
Was für Plattformen sind das dann? Also sind das dann so Open-Source-Plattformen wie GitHub oder ist das noch was anderes?
Ja, gut, ja, Open-Source-Plattformen und GitHub ist ja eher zum Verteilen. Also das sind diese klassischen Open-Innovation-Plattformen bei Kaggle oder Topcoder für Algorithmen, wo genau auch wieder nach dem Crowdsourcing-Projekt eine Firma oder ein Auftraggeber, kann auch eine Stadt sein oder eine andere Organisation, so eine technische Fragestellung. Also wie gesagt, hier sind unsere Ampeldaten, ja, unsere Verkehrsdaten der Stadt Bielefeld, ihr habt einen Datensatz, so haben wir heute die alte Ampeln geschaltet, das sind die Verkehrsflüsse, hier ist ein Simulationsmodell, das teilen wir alles und derjenige, kriegt 50.000 Euro, der uns jetzt den besten Algorithmus programmiert, um die Verkehrsflüsse um mindestens 10% zu optimieren.
Okay, und wie weit verbreitet ist das?
Das ist ziemlich weit verbreitet. Also da gibt es viele Ansätze, vielleicht nicht so, aber wie gesagt, das sind so Plattformen wie Topcoder oder Kaggle, die genau das machen und eine sehr große Community von Algorithmenentwickler haben.
Ja, aber ich kannte das jetzt eher, was Sie beschrieben haben, von so Bug-and-Bounty-Programmen, wo man irgendwie eine Belohnung bekommt, wenn man irgendwelche Bugs im Code findet, aber dass jetzt wirklich ein Unternehmen sagt, okay, wir sourcen auch unsere technische Entwicklung.
Das ist das viel, viel Größere. Das ist 90% des Open-Innovation-Marktes. Diese Ideenwettbewerben ist ein kleiner, häufig aus Marketinggründen. Wirklich, wir machen ja immer ein paar Jahre diese große Marktstudie zu dem Markt für Open Innovation. Und wirklich ein großer Anteil ist genau diese technische Problemlösung.
Okay, weil ich persönlich bin eher Expertin im Bereich Smart City. Und da weiß ich zum Beispiel, dass diese schon alleine überhaupt die Idee, ein Ausschreibungsprozess, wo ja dann im Endeffekt doch ein Auftragnehmer fest ausgewählt wird, dass schon alleine diesen Prozess zu öffnen und da so ein PCP-Prozess anzuwenden, in dem mehrere Auftragnehmer gleichzeitig im Wettbewerb Ideen entwickeln, dass schon das wirklich überhaupt nicht weit verbreitet ist. Ne?
Aber genau, aber da steht sich das Deutsche, wie immer die deutsche Bürokratie, selbst im Weg. Also, und wie gesagt, unsere Erfahrung ist jetzt eher mit Firmen, die halt nicht diese bürokratischen Hürden eines Ausschreibungsprozesses haben.
Und ist das dann, würden Sie sagen, auch im Mittelstand schon angekommen oder da dann doch eher noch nicht?
Doch, also da haben wir viele Projekte gemacht, auch mit größeren Deutschen, also sind so ein bisschen immer die größeren deutschen Mittelständler und gerade so Plattformen wie eben Innocentive und Nine Sigma, das sind so die zwei großen, Yet Two noch, die drei großen Platzhirsche, die viele hunderte solcher Wettbewerbe pro Jahr durchführen und wirklich auch für einen Mittelständler, der einen besonderen Sensor braucht. Typische Fragestellung ist, ich habe eine gegebene Rezeptur, um irgendwas herzustellen. Jetzt wird ein Bestandteil in dieser Rezeptur wird viel zu teuer, jetzt durch Supply Chain Probleme, wird aus regulatorischer Sicht verboten. Jetzt brauche ich einen Ersatz für diese Komponente oder diesen Bestandteil. Wer kann mir helfen, das zu tun? Und dann meldet sich häufig ein Entwickler, sehr häufig meldet sich aber ein innovativer Lieferant, der genau erkannt hat, was da braucht ist, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Gerade als Mittelständler, weil als großer Konzern habe ich vielleicht ein super elaboriertes Beschaffungswesen, habe überall auf der Welt meine Technologie-Scouts und meine Beschaffungs-Scouts und die finden den. Aber gerade als kleiner Mittelständler habe ich eine kleine Beschaffungsabteilung, sitze irgendwo in Bielefeld, ja, und bin nicht mit der Welt connected, so viel. Oder hab das. Und dann sind diese Plattformen eine hocheffiziente Möglichkeit, eben genau nicht offensichtliche andere zu finden. Und die haben ja ein ganz großes Incentive, da mitzumachen, weil sie sagen, ja, ich möchte ja dein Lieferant werden und dir genau diese Ingredienz, diese Komponente liefern.
Und dann verändert sich ja eigentlich komplett die Rolle eines Unternehmens, die im Innovationsprozess verbleibt, sage ich mal. Ne? Also da sind ja ganz andere Aufgaben und Kompetenzen dann auch gefragt.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Also ich glaube, so schlimm ist es nicht. Ich habe kein Unternehmen jemals gesehen, das Entwickler entlassen hat, ja, oder Entwicklerinnen, wenn es eben dieses Crowdsourcing für technische Lösungen.
Ja, das macht, glaube ich, nun wirklich niemand. Die sucht ja jeder.
Nee, weil es muss ja jemand die Fragen stellen. Es muss jemand das Wissen reintegrieren. Und dieses Open Innovation, ich würde sagen, so für das typische Aufgabenspektrum einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung funktioniert das für maximal 10% der Aufgaben. Für 90% der Aufgaben sind zu komplex, benötigen zu implizites Wissen, was ich nicht auf so einer Ausschreibung schnell teilen kann. Und die muss ich entweder intern machen oder in klassischen Partnerschaftsmodellen. Aber für so ungefähr 10% meiner Aufgaben, da funktioniert dieses Crowdsourcing hocheffizient. Also wir haben da haben wir sehr viel Forschung und Wettbewerbe gemacht, auch mit deutschen Unternehmen. Und wir haben für die Kosten einer Ausschreibung, da nimmt so eine Plattform vielleicht 10.000, 15.000 Euro Gebühr. Und dann kommt eine Lösung, die kann ich dann für 50.000, 60.000 Euro einkaufen. Und dann habe ich noch interne Kosten, sagen wir mal, habe ich 100.000 Euro ausgegeben. Aber vorher hatten die Firmen schon 2, 3, teilweise 6 Millionen in den Sand gesetzt, weil sie selbst versucht haben, die Lösung zu finden. Ja, und nicht draufgekommen sind. Und dann schreiben sie das da auf und haben nach 2 Wochen für deutlich weniger Geld eine Lösung. Und dieses letztere Geld müssen sie zum Großteil nur zahlen, wenn auch tatsächlich eine Lösung kommt. Und das ist, und das funktioniert. Das braucht man eigentlich gar nicht mehr erforschen. Das ist oder ist sehr breit erforscht. Wir wissen sehr, sehr viel, wann das funktioniert, wie das funktioniert. Ich muss natürlich das richtige Problem auf die richtige Plattform setzen. Aber das ist etwas, was ich jeden Mittelständler nur raten könnte, sich damit zu beschäftigen, weil der Aufwand wirklich auch bei der technischen Problemlösung total sinnvoll investiert sind, weil man wirklich die Produktivität der technischen Forschung und Entwicklung verbessern kann. Und das gilt auch für Stadtverwaltungen und all das, wenn man es halt schafft, sich über seine eigene Bürokratie hinwegzusetzen.
Sind es dann vor allen Dingen wirklich diese quantitativen Argumente, also mehr Ideen und das schneller?
Nee, nicht mehr, sondern schneller viel bessere Lösungen. Also, weil eben häufig das Problem, von denen ich glaube, dass das was radikal Neues ist, in anderen Branchen schon lange gelöst ist. Ich aber immer nur auf meine eigene Branche gucke. Und das ist so grundsätzlich auch die also wenn Sie an Patente denken, das deutsche Patentamt definiert eine Innovation, eine Invention als etwas, was wirklich neu für die Welt ist. Das europäische Patentamt, was später gegründet wurde, definiert eine Invention als etwas, wenn zum ersten Mal bestehendes Wissen in einer neuen Art und Weise kombiniert wird. Ja, dass sie für den Fachmann oder die Fachfrau nicht offensichtlich waren als neu, aber nicht neu zu der Welt. Und die meiste Innovation ist eben die Kombination von bestehendem Wissen. Und ich suche halt sehr häufig nur in den Wissen, was ich kenne. Ja, und ich suche in den Wissen meiner Industrie, meiner Branche, meiner Disziplin. Und was diese Crowdsourcing-Plattformen für technische Problemlösungen im Wunderbar schaffen, ist, dass Leute, die da lösen, die sagen in den meisten Fällen, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von deiner Branche. Ich habe auch gar nicht dein Problem so im Ganzen verstanden. Aber ich habe irgendwie doch diesen Kern und ich würde das so lösen. Und dann sagen die anderen, ja, ist ja klar, habe ich aber noch nie dran gedacht, hat noch nie bei uns in der Branche jemand so gemacht.
Und für was für Innovationsarten ist dann offene Innovation vielleicht besonders geeignet? Also funktioniert das überall gleich gut oder primär bei Produktinnovationen, Geschäftsmodellinnovationen, organisatorischen, technologischen oder gibt es da keine Unterschiede?
Also das irgendwie, also bei den, wo wir jetzt die ganze letzte Zeit drüber geredet haben, da geht es ja um das Finden neuer Technologien, ja, sind wir also weit weg von Produkten und von Geschäftsmodellen, sondern geht es wirklich um technische Lösungen von technischen Kleinen. Da geht es gut, wenn das kleine Aufgabenstellungen sind. Also ich kann nicht sagen, ich brauche eine Beschichtungstechnologie, die das und das macht, viel zu groß. Aber ich entwickle gerade die Beschichtungstechnologie und darin habe ich ein Problem mit dem Wasserabstoßen oder was auch immer oder der Löslichkeit. Dafür funktioniert das, also ein granulares Problem. Es funktioniert eher für Probleme, wo ich mir vorstellen kann, dass ich eine sehr große Gruppe an Menschen habe, die dazu was kann. Also materialwissenschaftliche Probleme funktionieren deshalb super, Algorithmen funktionieren super, weil dasselbe Material in sehr vielen Branchen eingesetzt werden kann, derselbe Algorithmus vielleicht in verschiedenen Branchen eingesetzt werden kann. Und es geht eben nicht umgekehrt, wenn ich so ein super hochspezifisches Wissen habe, um irgendwas zu haben, wo ich ganz viel Wissen über mein Produktionssystem brauche, um das zu lösen. Aber das ist gar nicht so selten. Häufig kann ich Probleme allgemein beschreiben. Das ist jetzt die Technik. Bei den Ideen, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, da geht's eigentlich für alles. Ich kann Ideen generieren lassen für neue Produkte, für neue Dienstleistungen, für neue Geschäftsmodelle. Gibt's eigentlich alles.
Und jetzt haben wir eigentlich viel über Crowdsourcing gesprochen. Gibt es noch andere Methoden, die Sie sagen würden, die sind noch weit verbreitet oder besonders erfolgsversprechend? Also vielleicht auch Zusammenarbeit mit Forschungsinstitutionen oder ja eben mit Kunden, haben Sie ja schon angesprochen, oder direkt mit Akteuren aus der eigenen Lieferkette?
Genau, das ist jetzt immer so die Frage, was man mit Open Innovation bezeichnet. Ja, also als Wissenschaftler versuche ich ja nicht, alte Sachen mit neuen Begriff zu bezeichnen, sondern die alten, die heißen halt Unternehmenskooperation, Auftragsforschung, Interaktion mit Kunden oder sowas. Aber das kann man natürlich auch einbeziehen. Ich glaube, so in Ihrem Projekt ist es bestimmt aus Sicht einer Stadt, das kenne ich Bielefeld nicht so gut, aber einer Stadt Aachen hier, wäre es schon was Neues, auch so klassische Formen mal zu machen. Mehr, ja? Mehr Kooperation. Und das kann ich dann auch alles Open Innovation nennen. Und dann habe ich natürlich noch viele andere Zusammenarbeitsformen. wie zum Beispiel gibt es bestimmt so ein Hackathon, wo ich dann eigentlich eine Aufgabenstellung habe, besondere Leute einladen und unter diesem Zeitdruck und auch dieser Community was entwickeln können. Das kann ich machen. Ich kann auch so vielleicht Verbundforschung, manche bezeichnen auch das als Open Innovation, das ist ein Konsortium, eingehe und mit verschiedenen Akteuren gemeinsam an etwas arbeiten. Wie gesagt, ich würde das nicht mit Open Innovation bezeichnen, sondern mit Verbundforschung oder F&E-Allianz, aber okay. Und das mag natürlich für einen Akteur wie eine Stadt Bielefeld auch was Neues sein.
Aber können Sie das nochmal genauer erklären? Also warum das dann aus Ihrer Sicht nicht im engeren Sinne Open Innovation ist? Und warum ist dann Crowdsourcing nicht einfach Crowdsourcing?
Wie gesagt, ich würde nur einen neuen Begriff für was verwenden, wie Open Innovation, wenn auch was Neues drin ist. Warum soll ich jetzt plötzlich Verbundforschung Open Innovation nennen?
Also und dann nochmal vielleicht im Gegensatz dazu, die Kerneigenschaft von Open Innovation ist dann, dass es mehr unterschiedliche Akteure sind?
Also wie gesagt, meine Definition ist, dass diese nicht offensichtlichen, weil ein Verbundforschungsprojekt mache ich nur mit meinen offensichtlichen Partnern, die ich gut kenne, meistens meine besten Partner, lasse ich mich ein. Das kann natürlich miteinander aufbauen. Also Sie haben das auch eben gefragt. Also ich kann über ein Crowdsourcing dann spannende Leute identifizieren und mit denen gehe ich dann in ein klassisches Verbundforschungsprojekt, um das dann besser umzusetzen. Genau, und dann kann ich natürlich sagen, jedes Mal, wenn ich innoviere, wenn irgendjemand Externes beteiligt ist, nenne ich das Open Innovation. Aber dann würde ich sagen, ist jede Innovation open, weil es gibt, glaube ich, keine Forschung, die ich nur alleine mache. Ich hole mir immer Anregungen von außen, ich rede immer mal mit anderen.
Also geht es eigentlich immer sehr spezifisch um, ja, um die Problemstellung, um das Produkt, ja, um das es aktuell geht.
Ja, und vor allen Dingen um die Art und Weise, wen ich eben integrieren will. Eben die Menschen, mit denen ich sonst nicht zusammenarbeite.
Ja, was wiederum ja davon abhängt, ne? Und wie würden Sie dann diese Idee, dieses Konzept der Open Innovation City, eben das Konzept zu übersetzen auf eine Stadtgesellschaft, wie würden Sie das dann bewerten?
Ach, das müssen Sie ja viel, viel besser wissen. Kann man sagen, geschickte Marketing-Idee ist es auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist eher so ein bisschen vielleicht so ein Kulturstatement auch. Dass ich eben sage, ich möchte eben als Stadt offen sein. Ich möchte mit vielen, egal mit welcher Veranstaltungsformat, ja, mit wem, ob es jetzt echte Open Innovation ist, wie der Pillar das jetzt gerade bezeichnet ist oder nicht, ist ja eigentlich egal. Aber ich möchte einfach offener werden. Und so würde ich sagen, ist es eigentlich ein Kulturstatement, das zu machen. Und das ist super.
Und weil ich habe ja gesehen, dass Sie auch in diesem Jahr oder erst vor wenigen Wochen sogar ein Paper zu lokaler offener Innovation veröffentlicht haben. Wäre das nicht... Würde das nicht in diese Richtung auch gehen?
Genau, das ja, da haben wir eigentlich was, das war ein echter Crowdsourcing-Ansatz. Nur da haben wir Crowdsourcing nicht im Internet, sondern in der Messehalle gemacht. Also das war genau, aber das Crowdsourcing-Mechanismus, da waren 10 Firmen, das war in Kanada, in Quebec, einer Region, die ich lange beraten habe für Open Innovation, weil da mal der Governor, also der sowas wie bei uns, der Herr Wüst jetzt, gesagt hat, wir möchten die Region in der Welt werden, die am besten für Open Innovation steht. Und dann wussten sie nicht, was sie machen, haben sie eine Reihe von externen Expertinnen eingeladen. Und dann haben wir eben da dieses Format entwickelt, das gibt's immer noch, es hat super funktioniert. Da ruft in der Stadt die Wirtschaftsförderung, also die IHK-Äquivalent wäre das, sagt, wer von uns, wir machen eine Problemkonferenz. Normalerweise geht man auf eine Konferenz und sagt, wie toll man ist. Und die hat gesagt, wir machen eine Konferenz und dann geht man als Firma hin und sagt, ich habe echt ein Problem und wir haben alles versucht, wir haben das noch nicht gelöst. Aber es ist keine Konferenz des Scheiterns, wo man dann irgendwie oder so eine Fuck-up-Night, sondern dann sollen die Teilnehmer, die da drin sitzen, sollen sich nicht die Erfolgsstory anhören, sondern die Teilnehmer machen dann im eigentlichen Teil der Konferenz, lösen sie diese 10 Probleme. Und das haben wir gemacht, haben eine Messehalle genommen, Konferenzsaal, dann waren 10 Firmen, dann kamen so irgendwie 400-500 Leute, die haben sogar dafür Eintritt gezahlt, weil sie das einfach spannend fanden. Und dann haben die 10 Leute in jeweils 15 Minuten ihre Idee, ihr Problem gepitcht. Und das war alles von, ich habe eine große Fabrik, meine Kunden sind weggebrochen, ich habe keine Idee, wie ich überleben soll, was kann ich mit diesem Equipment noch anderes fertigen, bis zu einem Handwerker, der so handwerkliche Schuhe herstellt und da ein besonderes Qualitätssicherungsproblem hatte. Und dann hat jede dieser Idee so eine Art Messestand bekommen in der Messehalle. Und dann haben diese 500 Leute sich aufgeteilt, sich selbst selektiert eben in diese Ideen und sind dann nach so einem bisschen strukturierten, kein Design Thinking, aber so einen ähnlichen Prozess durchgegangen, haben eine Nacht durchgearbeitet und tatsächlich nach 24 Stunden hatten wir 8 der 10 Probleme gelöst. Und das wurde jetzt wirklich dutzende Male wiederholt in verschiedenen Städten in Kanada. Und das Frappante war, warum Local Open Innovation? Ich hatte am Anfang gesagt, das funktioniert nie, weil ihr da in Quebec City, und Quebec City ist so wie Bielefeld oder Aachen, so ein bisschen abseits vom Rest. Und ihr seid doch eh in der Community, ihr kennt euch doch alle untereinander. Und was soll denn da noch an neuen Ideen rauskommen? Aber da merkte man, dass selbst in so einer lokalen Community eben nicht alle Leute mit allen sprechen und man doch wieder in seinen Branchen verhaftet ist. Und dass 500 Leute, die frisch auf die Ideen drauf gucken, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen, also nicht nur wie bei Hackathon irgendwelche Informatikstudenten, sondern wirklich weit aus der die Bevölkerung abgedeckt haben, aber alle eigentlich so einen technischen Hintergrund oder aus Berufswesen dahin gegangen sind, dass man da ganz verschiedene Probleme lösen kann.
Ja, genau, das merken wir hier auch immer wieder, dass eben die ganzen Akteure, die es so gibt in der Stadt, ob es Forschung, Wirtschaft, Verwaltung, Zivilgesellschaft, dass es ja schon super viele Netzwerke gibt, aber die untereinander wiederum nichts voneinander wissen. Das ist, kommt eben doch immer wieder was Neues auf. Aber dann hat es ja in Quebec auch funktioniert, obwohl man nicht vorher genau überlegt hat, welche Gruppen jetzt Ideen parat haben könnten, ne? Sondern es war sehr offen, oder?
Ja, genau. Die haben das einfach mal ausprobiert. Also wir hatten in diesen Anfangsworkshops verschiedene Formate entwickelt, wie man eben in Quebec oder der, also sowohl in der Stadt Quebec wie auch in dem Bundesstaat Quebec in Kanada eben Open Innovation machen kann. Und dann, da wurde auch so eine Internetplattform aufgebaut und alles Klassische. Aber dann haben die eben gesagt, ja, lass uns das doch mal in der Messehalle machen. War so ein bisschen wie ein Hackathon, nur dass es eben nicht eine Fragestellung gab, sondern 10 parallel. Und dass die Leute Geld dafür bezahlt haben, dass sie eben mitgemacht haben. Und warum haben die mitgemacht? Und das haben wir in diesem Papier, in dieser Studie, die sie eben angeführt haben, angeguckt. Naja, weil das für die auch spannend war, neue Verbindungen zu haben. Da waren irgendwelche Leute von der Uni, die sagen, oh, da finde ich vielleicht Forschungspartner aus der Industrie, von denen ich noch gar nicht weiß, dass die irgendwie ein Problem haben, wo ich beitragen kann. Da waren Consultants, Einzelerfinder. Da waren Rentner dabei, die sagen, ich fühle mich eigentlich noch nicht als Rentner. Ich habe gutes Wissen, vielleicht kann ich das irgendwie so als technischer Consultant einbringen. Und für die Firmen haben während des Workshops die Lösung sozusagen umsonst bekommen, aber haben häufig dann natürlich mit ein paar der Leute, die dann in dem Team waren, die dann über den Tag die Lösung entwickelt haben, nachher mit denen noch klassisch zusammengearbeitet. Und das ist natürlich bei Local Innovation viel, viel einfacher, weil die Leute alle vor Ort sind, als wenn ich so eine internationale Plattform nutze, wo ich dann die weltbeste Lösung, was weiß ich, aus Indien bekomme, ja, geniale Lösung, aber dann müsste ich die Person einfliegen, das ist dann vielleicht schwieriger in der Umsetzung zusammenzuarbeiten.
Also unterscheiden sich dann lokale und vielleicht globale offene Innovationen vor allem dahingehend, was dann im Endeffekt daraus wird, aus diesem Ideensammlungsprozess?
Genau richtig, wie ich das weiter. Also wenn ich das nur lokal mache, kriege ich vielleicht nicht die beste Idee auf der Welt, aber vielleicht eine ziemlich gute Idee und die ich dann auch umsetzen kann, weil Ideen sind ja nur Kosten und nur umgesetzte Ideen sind Innovation und Ertrag. Und darum geht es ja eigentlich nicht immer um Ideen, sondern es geht hier um die Umsetzung von den Ideen. Und das geht lokal häufig viel besser.
Würden Sie sagen, dass dann für diese klassische, ganz offene Ideensuche diese regionalen, lokalen Strukturen, Netzwerke, die es schon gibt zwischen verschiedenen Akteuren oder eben auch auf nationaler Ebene Netzwerke, die es schon gibt, dass sie dafür dann gar nicht so relevant sind, weil man eigentlich so offen und spezifisch zugleich nach diesen Lead-Usern sucht?
Ja, aber meistens ja eben nicht so spezifisch. Also jetzt wieder würde ich sagen, ich suche ja nicht einfach nach Ideen. Ich suche ja nach Ideen für eine sehr konkrete Fragestellung. Und es gibt vielleicht diese ganzen Community schon, die Gruppen, aber die muss ich ja trotzdem organisieren, dass die dann an meiner Fragestellung mitarbeiten. Aber wie gesagt, grundsätzlich würde ich immer dafür plädieren, nicht nur auf Ideen zu gucken, sondern auf Lösungen, die ich dann auch umsetzen kann. Und es ist eben ein sehr weiter Weg von irgendeiner Idee, man könnte das doch mal so machen, bis zu einer technischen Lösung, die ich dann realisieren kann.
Ja, ich würde so ein bisschen mit der Frage darauf hinaus, eben auf bestehende Innovationsnetzwerke, die es vielleicht eben gibt, in so klassischen Einheiten wie Stadt, Land, Staat, Region, so, ob das überhaupt relevante Einheiten sind, dann sage ich mal.
Sind sie, aber wie Sie das eben gesagt haben, ich glaube, wo es vor allen Dingen drauf rankommt, sind bestehende Netzwerke untereinander zu vernetzen. Mhm. Und ich nutze halt häufig für sowas nur das Netzwerk, in dem ich drin bin. Und da kann das natürlich auch schon was nutzen, ja? Ich kann immer mit denen zusammenarbeiten, mit den Leuten aus meinem Verband. Also in Deutschland sind wir ja häufig in Verbänden organisiert. Ich weiß nicht, ob es in Bielefeld einen digitalen Hub gibt, so ein Digi-Hub. In Aachen gibt's einen und der sieht sich vor allen Dingen als so als Netzwerker. Also sagen, wir müssen einen Verein haben, wir brauchen da 1000 Mitglieder und da muss eigentlich jedes und Mitglieder sind immer Unternehmen und wir müssen wirklich 1000 Unternehmen aus der Region im DigiHub um das Thema digitale Transformation vernetzen. Weil wenn wir immer nur die üblichen in Aachen 100 Verdächtigen nehmen, die kennen sich eh. Die arbeiten in der IHK vorbei, die sind schon in anderen Verbänden. Aber wir müssen die 900 Firmen, die eben noch nicht in sowas drin sind, ja, die müssen wir auch aktivieren, um reinzukommen. Und dann sind wir so ein großes, offenes Netzwerk, dass wir vielleicht wirklich was Neues schaffen.
Ja, da gibt es in Bielefeld ITS OWL, also dann in der ganzen Region Ostwestfalen-Lippe sozusagen. Ne?
Genau, da haben sie auch ein super Beispiel in der Region, ja.
Ja, genau. Oder im Prinzip versuchen wir das ja mit der Open Innovation City auch, nur eben nicht nur für ein ganz spezifisches Thema, sondern für verschiedene Themen. Und sehen Sie das denn, in wessen Verantwortung sehen Sie das, diese Netzwerke zu pflegen oder auch zu bilden? Also muss es aus den Unternehmen heraus wirklich kommen oder ist es vielleicht auch eine staatliche Aufgabe von Innovationsförderung oder wer kann das organisieren und initiieren?
Ja, also solche Plattformen oder Netzwerke aufzubauen, ist durchaus eine Infrastrukturaufgabe. Also das kann der Staat machen, das kann ein Verband machen oder ein großes Unternehmen, wie man eine Infrastruktur aufbaut. Allerdings das Nutzen dieser Netzwerke, um so eine ganz konkrete Fragestellung damit zu lösen und anzugehen, das sollte immer bottom-up bei den, wir nennen das den Problem Owner, beginnen. Also bei der Person, die wirklich die Problemstellung hat und auch die Umsetzungsmöglichkeiten und das Umsetzungsbudget. Ja? Also ich muss eine Infra, aber diese Personen, die eben, also sagen wir mal, es gäbe keine Ausschreibungsbürokratie in Bielefeld. Dann muss die Person, die verantwortlich ist für die Ampelsteuerung und die wirklich eine Motivation hat, dass die Ampel besser funktionieren in Bielefeld, aber auch die Möglichkeit hat, diesen neuen Algorithmus dann aufzuspielen, ja? Diese Person, das ist meistens nicht der Dezernent für Verkehrsplanung, sondern 3 Stufen drunter. Diese Person muss dann auf die Idee kommen, ach, lass uns doch mal diese Plattform nutzen, die es da gibt, um einen besseren Algorithmus zu finden. Weil dann ist sicher, dass die Fragestellung vernünftig formuliert ist und vor allen Dingen der Algorithmus auch übersetzt wird. Wenn der Oberbürgermeister sagt oder die Oberbürgermeisterin, ach, lass uns da, ich habe da gehört, da gibt es so eine coole Plattform, das machen wir jetzt mal für ein Ampelsystem. Dann wird das immer schief gehen. Ja, weil dann das viel zu weit ist von der Person, die das umsetzt oder die Person sich in ihrer Ehre gekränkt fühlt, ja, und in ihrer Kompetenz eingeschränkt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb kann man, wenn so ein bisschen skeptisch, das hat insgesamt, ist es sehr schwierig, wirklich eine Plattform jetzt aufzubauen, eine Plattform oder Initiative für sehr verschiedene Fragestellungen. Also meistens sind die Plattformen eben ein bisschen spezialisiert auf eine Art von Fragestellung.
Ja, und da braucht man so ein bisschen beide Seiten, also die Person, die es nutzt als einzelner Akteur, als auch eben eine Plattform, ein Netzwerk, das von jemandem gegründet und betreut wird.
Genau.
Und dann vielleicht zum Abschluss, wie bewerten Sie dieses ja, Gesamtökosystem in Deutschland? Gibt es genügend solcher Plattformen und genügend Motivation und Initiative, diese auch zu nutzen? Oder was muss sich da noch ändern, damit das noch mehr der Fall ist?
Nee, also ich würde sagen, es gibt nicht genug und es vor allen Dingen machen wir immer wieder das Falsche. Wir bauen irgendwelche Portale, Innovationskompetenzzentren, da ist unser Land sehr, sehr gut drin, um immer nur wieder bestehendes Wissen zu dokumentieren oder Ähnliches. Wir haben enorm wenig echtes Crowdsourcing als Lösungsansatz. Ja, vielleicht auch wegen den bürokratischen Hürden, die Sie eben genannt haben. Und weil es vielleicht auch nicht so anders ist. Und wir haben sehr viel Förderung von bestehenden Netzwerken. Oder wir bauen mit viel, viel Geld neue Netzwerke, aber dann wieder nur in einen Bereich auf. Wasserstoff und so weiter. Und ich glaube, wir haben zu wenig Strukturen, um eben bestehende Netzwerken zu verbinden und eben die Fragen, die Probleme in die Welt zu geben. Wir sind als Deutsche halt immer lösungsorientiert, ja, und erzählen immer unsere Lösungen. Aber anstelle die Probleme zu teilen und dann eben zu gucken und auch diese Anreize vernünftig zu definieren, dass andere Leute sich selbst identifizieren und uns da mitarbeiten. Weil das funktioniert ja gar nicht. Sie haben jetzt ein Projektkonsortium, bestimmt hinter der Open Innovation City, und das steht. Und wenn sie nachher noch 1.000 Leute, oder dann finden sie nachher noch 3 Leute, 1.000 brauchen sie gar nicht, 3 Leute, die wären viel besser geeignet, in ein Projektkonsortium mitzumachen, als die, die sie jetzt schon drin haben. Unmöglich mit unserer Förderstruktur, die noch zu integrieren. Aber daraus müsste es ja eigentlich ankommen.
Und an wem könnte man sich da orientieren? Also was sind vielleicht dann international Länder, wo es besser läuft? Die haben eben ja zum Beispiel Österreich angesprochen mit einer solchen Plattform. Mhm.
Ja, also Österreich ist erstaunlich innovativ in dem Bereich, gerade mit diesen Plattformen aus öffentlicher Hand. Wie gesagt, Kanada zitiere ich gerne. In den USA gibt es auch ein paar, die USA ist zu groß, dass nationsweise funktioniert, hat aber diesen Challenge-Gedanken, wie die das nennen, bei vielen dieser Crowdsourcingen recht breit inszeniert. Gab es auch tolle Plattformen für Städte, die das anbieten können. Aber insgesamt ist das, und das ist so bei mir irgendwie jetzt, wir forschen jetzt seit 20 Jahren, seit Beginn der 2000er über dieses Phänomen und viele, viele andere. Es sind hunderte Dissertationen zur Open Innovation entstanden. Und irgendwie ist das immer noch nicht so richtig umgesetzt. Und das zeigt einfach, dass es eben nicht nur darum geht, solche Infrastrukturen aufzubauen, solche Netzwerke zu fördern, sondern dass wir da ganz viel wirklich noch an der Kultur der Offenheit arbeiten müssen, dass wir auch den Nutzen da drin sehen, uns auf andere einzulassen, die Strukturen dafür haben, aber wirklich diese Kultur dafür entwickeln, weil es immer viel einfacher ist, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die man schon gut kennt und wo man weiß, dass das dann auch gut klappt.
Ja, wie so häufig enden wir dann mit der Frage der Kultur oder mit dem Aufruf oder mit der Aussage, dass wir ein anderes Mindset auch brauchen. Zieht sich ja durch alle Themenbereiche.
Ja.
Haben Sie noch eine Frage, die Sie mir noch mitgeben möchten für den nächsten Podcast, die ich dann dort zum Einstieg stellen darf?
Ja, da würde ich einfach sagen, was haben Sie denn als letztes innoviert?
Alles klar, vom Referieren zum Innovieren, sehr schön. Vielen Dank dafür und danke für Ihre Zeit und Erklärungen und Beispiele. Und ich bedanke mich natürlich wie immer auch bei euch allen fürs Zuhören und gemäß dem Prinzip des Crowdsourcing schreibt mir gerne Ideen für weitere Podcast-Gäste, Fragen rund um offene Innovation oder auch vielleicht auch Ideen für Bielefeld. Ich freue mich über Fragen und Feedback.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Projekt Open Innovation City und den Projektpartnern der Fachhochschule des Mittelstands, der Founders Foundation, UWL Maschinenbau und dem Pioneers Club. Ein besonderer Dank gilt unserem Förderer, dem Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen.